SRF 2 Kultur. Passage 2, am Mikrofon Bernard Senn. Die französische Schriftstellerin Marie Ndiaye gilt nicht erst nach der Auszeichnung mit dem Prix Goncourt für ihren Roman Drei starke Frauen als die wohl bedeutendste lebende Autorin französischer Sprache. Aus Protest gegen das monströse Frankreich des Nicolas Sarkozy ist die 1967 geborene Ndiaye nach Berlin gezogen, wo Literaturredaktor Hans-Ulrich Probst mit ihr über ihre Arbeit gesprochen hat.
Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, aber ich bin nicht flüssig.
Deutsch könne sie nicht fließend genug sprechen, stellt Marie Ndiaye gleich klar. Und so findet unser Gespräch in ihrer Muttersprache statt. Und zwar in ihrem deutschen Verlagshaus bei Suhrkamp am Prenzlauer Berg. Charmant und hellwach sitzt mir die zierliche 45-Jährige gegenüber. Beim Reden nie laut, den Mund nahe am Mikrofon, überlegt und überlegen. Seit 5 Jahren lebt sie in der deutschen Hauptstadt mit ihrem Mann und ihren 3 schon fast erwachsenen Kindern. Aufgebrochen war sie seinerzeit aus Protest gegen die Wahl von Nicolas Sarkozy zum französischen Staatspräsidenten. Dessen Programm und Fremdenfeindlichkeit hatte sie als monströs kritisiert, wie sie heute fast geniert rekapituliert. Jenes Diktum trat damals eine Lawine los. Ein grobschlächtiger rechter Parlamentsabgeordneter rief nach Sanktionen gegen solche mit Preisen bedachte, angeblich staatsfeindliche Kulturschaffende. Der Kulturminister stellte sich nur halbherzig vor die Autorin, was erneute Debatten und Proteste zugunsten von Marie Ndiaye auslöste.
J'ai dit à l'époque que j'étais venue à Berlin en partie à cause de l'élection présidentielle qu'il y avait eu à l'époque en 2007 et de l'élection de Nicolas Sarkozy. C'est en partie vrai. Maintenant, tout ça me semble un peu vieux, un peu daté, puisque de nouvelles élections ont eu lieu, un nouveau président a été élu. Donc ça me gêne un peu de revenir là-dessus, puisque c'est une histoire révolue.
Nun, inzwischen waren Wahlen und es gibt einen neuen Präsidenten. Das alles kommt mir etwas abgestanden vor, das ist vorbei, meint Marie Ndiaye. Dennoch hegt sie keinerlei Pläne, nach Frankreich zurückzugehen.
Oui, je songe à y rester. Il n'y a pas de retour prévu. Pour le moment, je suis sédentaire ici, à Berlin.
Ich bin hier sesshaft in Berlin und denke zu bleiben. Es gibt keine Rückkehrpläne, versichert die Autorin Marie Ndiaye. Sie könnte übrigens auch in die Schweiz kommen. Als Trägerin des Spiecherpreises von Leuk dürfte sie im Wallis wohnen. Allein, nicht ganz zu Unrecht, stellt sie fest, dass das Dorf und Tal dort leider sehr verschandelt seien.
J'ai trouvé que c'était pas très joli là-bas. C'est dommage, parce que la nature est magnifique, mais c'est très abîmé, j'ai trouvé.
Oui,
la vallée.
Die Natur ist großartig, aber sonst fand ich es nicht sehr hübsch dort unten, erklärt Marie Ndiaye frei heraus. Die eher scheu wirkende Autorin weicht keiner Frage aus, antwortet stets freundlich und bestimmt. In ihrem Äußern ist ihr senegalesischer Vater, den sie kaum gekannt hat, nicht zu übersehen. Indes sieht sie sich selbst ganz als ein Produkt einer französischen Erziehung. Ich bin von der genetischen Herkunft her afrikanisch, aber mit meiner französischen Mutter, Lehrerin von Beruf, aufgewachsen und ich kam erst mit 20 erstmals nach Afrika, erläutert Marie Ndiaye.
J'ai une origine génétique africaine puisque mon père est sénégalais, mais j'ai été élevée par ma mère française et je ne suis jamais allée en Afrique avant l'âge de 20 ans et encore pour un simple voyage. Donc je ne peux pas faire autrement que de me définir comme un simple produit de l'éducation française républicaine. Ce qui est très bien dans un sens, puisque cette éducation a été très bonne. Je pense, et ce qui est dommage, j'aurais trouvé, je pense, très intéressant d'avoir une double culture. Mais voilà, mon histoire est celle-ci.
Ich hätte es interessant gefunden, eine doppelte kulturelle Bindung zu haben, sagt Marie Ndiaye. Doch meine Geschichte ist nicht so. Ihr Vater verließ die Familie, als die Tochter erst 1 Jahr alt war. Immerhin, fügt die Autorin bei, meine klassisch-republikanisch-französische Bildung und Ausbildung waren ausgezeichnet. Der äußere Anlass für unser Gespräch mit der zurückgezogen lebenden Autorin, welche nach dem Goncourt-Rummel vor 3 Jahren lange Zeit überhaupt keine Interviews gab, der Anlass für diese Begegnung ist, wie erwähnt, das Erscheinen eines frühen Textes von Marie Ndiaye, eine Art Spukgeschichte, von Franz Kafka ebenso deutlich beeinflusst wie mitgeprägt, von der wohl nur in Frankreich derart scharfen Trennung zwischen dem Leben in der Provinz und jenem in der Hauptstadt. Wie ist es für die Autorin, diesem 1994 erschienenen Text wieder zu begegnen? Schon ein wenig seltsam, gesteht Marie Ndiaye, auch weil ich das Buch, seit ich es geschrieben habe, nicht mehr gelesen habe. Ich habe beim Wiederreinschauen das Gefühl, jener Autorin zu begegnen, die ich vor 20 Jahren war, aber heute nicht mehr bin.
C'est un peu étrange, car je n'ai pas relu ce livre depuis que je l'ai écrit et j'ai l'impression de retrouver l'auteur que j'étais il y a 20 ans, mais plus tout à fait l'auteur que je suis devenu. C'est comme de rencontrer une vieille connaissance dans la rue et d'avoir l'impression que c'est elle sans être tout à fait elle.
Es ist wie wenn man auf der Straße einer alten Bekannten begegnet und weiß, es ist sie und doch ist sie es nicht. Inwiefern ist die Autorin von heute eine andere? Nun, meint Marie Ndiaye, unvermeidlicherweise bin ich reifer geworden. Und auch in Bezug auf Sprache und Konstruktion glaube ich heute geschickter und elaborierter zu verfahren.
Il y a inévitablement, je pense, une différence de maturité, une différence aussi d'habileté dans la construction du livre. Je pense maintenant faire des livres peut-être plus élaborés ou plus complexes, mais je suis très contente de voir ce vieux livre édité en Allemagne comme si c'était un nouveau livre finalement.
Marie Ndiaye ist sehr zufrieden, dass Ein Tag zu lang nun in deutscher Sprache vorliegt. Für sie ist es fast, als wäre es ein neues Buch. Worum geht es darin? Ich habe die Autorin gebeten, den Plot kurz zu entwickeln. Ausgangspunkt ist die Beunruhigung eines gewissen Hermann Hermann, der als Mathematiklehrer mit Frau und Kind in Paris lebt und seine Ferien regelmäßig in einem Dorf in der Normandie verbringt. Eigentlich ohne Grund entscheiden sie sich dann einmal, einen Tag später als gewöhnlich, also statt am 31. August, erst am 1. September heimreisen zu wollen.
Le roman démarre sur la perplexité qui vire à l'inquiétude d'un certain Hermann, professeur de mathématiques qui vit à Paris avec sa femme et leur jeune fils. Il passe, comme beaucoup de Parisiens, toutes leurs vacances d'été dans un village de Normandie. Et habituellement, dès le 31 août, ils rentrent à Paris et ils ne savent plus rien de ce qu'il se passe dans ce village. Et là, pour une raison accidentelle, ils ont décidé de prolonger de un ou deux jours leurs vacances en Normandie. Et la femme de Hermann et leur jeune fils disparaissent une fois qu'ils sont donc restés un jour de trop dans ce village. Donc Hermann, qui du coup reste au village, découvre la vie de ce lieu qui pour lui n'était qu'un endroit de vacances.
Einen Tag zu lange am Ferienort verblieben und auf einen Schlag ist alles anders, erläutert Marie Ndiaye den Ausgangspunkt ihres Romans. Frau und Söhnchen verschwinden rätselhaft, garstiges Regenwetter hält Einzug, jahreszeitgemäß offenbar, der Originaltitel des Romans lautet Un temps de saison, und wie dann Hermann auf der Suche nach den Verschwundenen die Nachbarn und Behörden um Hilfe ersucht, stößt er auf eine fast undurchdringliche Gleichgültigkeit oder gar Ablehnung. Und er, der seinerseits nichts vom Dorfleben außerhalb der Feriensaison weiß, wird genötigt zu bleiben, sich den Dorfgebräuchen unterzuordnen. Dann werde sich schon alles ergeben. Für dieses Buch hat die Autorin auf eine eigene Erfahrung zurückgegriffen. Sie lebte just vor ihrem ersten Berliner Aufenthalt, wo sie Ein Tag zu lang geschrieben hat, lebte sie in den 90er Jahren in einem kleinen Dorf in der Normandie und war dort stets erstaunt über die totale Trennung zwischen der Ferienexistenz der Pariser und dem wirklichen Leben der Dorfbewohner.
Juste avant Berlin, j'avais passé plusieurs années dans un village de Normandie et j'avais toujours été étonnée de cette séparation totale qu'il y avait entre la vie des Parisiens dans ce village et la vie véritable, en quelque sorte, des habitants. Et j'étais convaincue que les Parisiens en question n'avaient pas la moindre idée de ce qu'il se passait dans ce village entre le mois de septembre et le mois de juillet. Et je crois que l'idée est venue de là. J'ai vu, je crois, un jour de ma fenêtre qui donnait sur la grande rue du village, le 1er ou le 2 septembre, un Parisien sous la pluie qui avait l'air absolument égaré, tout à fait perdu. Et l'idée m'est venue d'imaginer les raisons qui avaient pu faire que ce malheureux erre dans les rues vides et pluvieuses de ce village.
Die Idee zu diesem Buch ist mir gekommen, erzählt Marien Diay, als ich an einem 1. oder 2. September beim Blick durchs Fenster auf die Hauptgasse einen verwirrt und verloren durchs regengeschüttelte Dorf irrenden Touristen sah, einen dieser Hauptstädter, welche überhaupt nichts davon wissen, wie es außerhalb der Ferien in diesen Dörfern zugeht, wobei, wie die Autorin ergänzt, das den Roman fast körperlich durchwirkende, anhaltende Regenwetter überhaupt nicht übertrieben beschrieben sei.
D'une certaine manière, c'est presque plus vrai de cette région de dire qu'il y pleut 10 mois sur 12 que de dire il pleut un peu, puis il fait beau.
Es ist für diese Region fast wahrer zu sagen, dass es 10 von 12 Monaten regnet, als umgekehrt, betont Marien Diay. Und so verfolgen wir als Lesende durch Nebelbänke und Wolkenbrüche, wie die gesamte scheinbar sichere und bequeme Existenz des bedauernswerten Hermann auf einen Schlag vernichtet wird.
En fait, toute son existence sûre, confortable, protégée, est anéantie d'un seul coup. Et bien qu'il soit dans son pays et qu'il soit dans sa langue et qu'il soit même au milieu de gens qu'il connaît, puisque ce sont des commerçants chez qui il allait l'été, etc., c'est comme s'il se retrouvait soudain au milieu d'êtres radicalement étrangers et plutôt hostiles.
Hermann sieht sich plötzlich mit ihm radikal fremden, fast feindlichen Wesen konfrontiert, obwohl er diese Leute als Händler oder Dienstleistende während der Sommermonate eigentlich gekannt hat. Jetzt bleiben sie entweder seinem Unglück gegenüber distanziert und unbeteiligt oder gerade umgekehrt zu zudringlich. So bringt ihn der Vorsteher des örtlichen Fremdenverkehrsamtes, selber ein hängengebliebener Hauptstädter, direkt im Hotel unter, wo keine Zimmertür verschlossen wird. Hermann verliert jede Orientierung und gewinnt daraus aber, wie die Autorin erklärt, zugleich eine Art Trost, ein morbides Vergnügen, für nichts mehr verantwortlich zu sein.
En même temps, au bout d'un moment, il trouve une sorte de confort aussi à être ainsi déplacé et comme privé de responsabilité. Il me semble que finalement, il trouve une sorte de délectation morbide aussi à cette situation.
Hören Sie jetzt eine Textprobe aus Ein Tag zu lang. Der deutsche Buchtitel verweist offenkundig auf den berühmten Satz aus Franz Kafkas Erzählung Ein Landarzt, Zitat, einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt, es ist niemals gut zu machen. Und die Stimmung des Buchs und die Qualität dieser Prosa passen durchaus zu diesem illustren Vorbild. In der Textstelle, welche die Autorin französisch und Hans-Peter Müller-Drossart auf Deutsch lesen, rät der Vorsteher des Fremdenverkehrsamtes, Hermann, sein Ferienhaus aufzugeben, ja es ganz zu vergessen.
Je vous recommande même de l'oublier tout à fait. D'oublier tout ce qui vous rattache à cette vie de Parisien en villégiature que vous avez menée ici. Par conséquent, surveillez vos paroles. Vous verrez que, tout doucement, sans que vous vous en aperceviez, on vous mènera à votre femme et à l'enfant. Et alors, qui sait, vous n'en serez peut-être pas si heureux. Hermann haussa les épaules, trop ulcérées pour répondre. La satisfaction manifeste du président à s'emparer de son cas, le plaisir presque concupiscent qui allumait ses petits yeux malins le rendait sceptique et méfiant. Il se sentait cependant trop faible, isolé, désemparé.
Gut, ich rate Ihnen sogar, es ganz zu vergessen, alles zu vergessen, was Sie mit Ihrem vergangenen Leben eines Pariser Sommergastes verbindet. Und passen Sie folglich auch auf, was Sie sagen. Sie werden sehen, dann wird man sie ganz allmählich, ohne dass sie es merken, zu ihrer Frau und dem Kind führen. Und wer weiß, vielleicht werden sie darüber gar nicht so glücklich sein. Hermann zuckte mit den Achseln, zu empört zum Antworten. Die offenkundige Befriedigung des Vorstehers, sich seines Falls zu bemächtigen, die beinahe lüsterne Freude, die in seinen schlauen kleinen Augen aufleuchtete, machten ihn skeptisch und misstrauisch. Er fühlte sich jedoch zu schwach, allein und hilflos, um die Vorgehensweise, die dieser ihm empfahl, einfach mit einem verächtlichen, entschiedenen Satz zu verwerfen. Im Übrigen musste er zugeben, dass nichts darauf hindeutete, dass man ihn in die Irre führen wollte. Im Gegenteil. Aus der ganzen inbrünstigen Art des Vorstehers schien ihm eine gewisse Demut zu sprechen, die Demut eines opferbereiten Eiferers. Der Vorsteher rieb sich entzückt die Hände. Vor lauter Freude entfuhr es ihm: »Erlauben Sie mir als ehemaligem Pariser, also als Landsmann, wenn man so will, Sie ein wenig zu besitzen, Sie ein ganz klein wenig zu meinem Werk, meinem Sohn zu machen. Zögern Sie nicht, sich mir anzuvertrauen. Ich weiß alles über dieses Dorf und kann mir sogar schmeicheln, hier eine unleugbare Macht erlangt zu haben. Hören Sie auf niemand anderen als auf mich, wenn Sie ein Problem haben. Ach, und da wir gerade über Macht sprechen...« Er setzte eine verschreckte Miene auf und tippte sich mit einem Finger an die Stirn. Hermann spürte voller Wut, wie er sich aus Schwäche immer mehr der Zustimmung ergab. Saß da vor ihm nicht eine kleine Nummer, jemand, der wohl nach Ende des Sommers sogar nichts anderes mehr war als der Leiter des Festkomitees? Und was für Feste konnte man im endlosen Regen der kalten Jahreszeit schon organisieren? Abgesehen davon war es jedoch eher angenehm, seinen Kummer bei jemandem abgeladen zu haben. Hermann war plötzlich so müde, dass er vielleicht nicht einmal aufgestanden wäre, ja kaum den Kopf zur Seite gedreht hätte, wenn man ihm gesagt hätte, dass der Bürgermeister in diesem Moment über den Flur ging. Er hörte jetzt mit halbem Ohr zu, als sei sein Fall schon zu einem glücklichen Ende gekommen. »Ich habe vergessen, Ihnen von den Kaufleuten zu erzählen, dem größten und einflussreichsten Berufsstand unseres Dorfes. Manche gehen sogar so weit zu sagen, bei uns herrschten die Kaufleute seit einem Jahrhundert uneingeschränkt.«
Il écoutait maintenant d'une oreille distraite, comme si son affaire venait d'être heureusement réglée. J'oubliais de vous parler des commerçants, la corporation la plus nombreuse et la plus influente de notre village. Certains vont jusqu'à dire que chez nous les commerçants gouvernent sans partage depuis un siècle.
Sie hören die Passage 2, heute mit der in Berlin wohnhaften französischen Autorin Marie Ndiaye. Sie selbst und Hans-Peter Müller-Drossart lasen aus deren Roman »Ein Tag zu lang«. Der Ausschnitt illustriert ebenso die Leuchtkraft dieser Prosa wie das irritierend Unheimliche der Erzählanlage. Da ist die merkwürdige Dominanz der wie ein Geheimbund auftretenden Commerçants, man fühlt sich schier ins 19. Jahrhundert versetzt, doch Marie Ndiaye insistiert, in dem Dorf, wo ich wohnte und das dem des Romans gleicht, war es so. Es gab unheimlich viel Handel für die britischen und Pariser Touristen im Sommer.
C'est vrai, mais lorsque je vivais dans un village qui ressemble énormément à celui-ci, c'était le cas un peu, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de commerce, ce qui devient une chose rare dans les villages de province, mais du fait d'une présence importante l'été, justement de Parisiens et d'Anglais, le village était riche en nombreux commerces et on avait parfois l'impression que les commerçants étaient les maîtres du village.
Man hatte manchmal den Eindruck, die Kaufleute seien die Herren des Dorfes. Erinnert sich Marie Ndiaye an ihren Aufenthalt im normannischen Dorf, das die Vorlage für einen Tag zu viel abgab. Dessen unglücklicher Held Hermann verheddert sich zunehmend im düsteren poetischen Universum, zu dem die Autorin das schlichte nordfranzösische Provinznest macht. Und ihre Kunst besteht im Sog, den der Roman entwickelt, sodass die Lesenden ihr willig folgen bis hin zu surrealen Begegnungen, zum Auftauchen von Avataren und dem wachsenden Versacken Hermanns. Dabei provoziert zunächst, wie untätig diese sich dem scheinbar Unausweichlichen ergibt. Ja, er kämpft nicht wirklich, räumt seine Schöpferin ein, weil er nicht recht weiß, was er tun soll gegen die Unnahbarkeit der halb emsig, halb trägen Dörfler.
Il ne lutte pas vraiment parce qu'il ne sait pas quoi faire et finalement il découvre que sa nature profonde n'est pas de se battre. Son tempérament est plutôt effectivement la résignation, l'attente, une sorte d'assoupissement qui peut devenir aussi une forme de confort mental.
Am Ende gibt Hermann Die Resignation, das Warten, das Dösen, wohl fast mentalen Trost, spekuliert Marie Ndiaye über ihren passiven Protagonisten, der von seiner unfasslichen Umgebung wie aufgesogen wird. Der Roman endet abrupt, ohne Auflösung, so wie der Motor des Taxistreits, in dem Hermann aus dem Dorf wegkommen will. So hört die zuvor elegant vorwärts drängende Prosa von Marie Ndiaye fast mitten im Satz auf. Eine beklemmende und faszinierende Lektüre, jetzt also in der sehr guten Übersetzung von Claudia Kallscheuer im Surkamp Verlag zugänglich. Tatsächlich war Un temps de saison, ein Tag zu viel, bereits der vierte Roman der damals 27 Jahre jungen Autorin, die überzeugt ist, von Buch zu Buch noch Fortschritte zu machen und die, früh eine große Leserin, vor allem von Romanen, bereits als Kind zu schreiben begann.
Oui, j'ai commencé à écrire tôt quand j'étais enfant. Tout simplement parce que j'étais une grande lectrice. J'adorais lire des romans tout particulièrement. Et je me suis mise à en écrire moi-même, comme font les enfants, c'est-à-dire par processus d'imitation. Et mon premier livre donc, a été édité aux éditions de Minuit quand j'avais 17-18 ans.
Ihren ersten Roman, Quant au riche avenir, als 17-jährige Gymnasiastin verfasst, erschien 1985 im berühmten Verlagshaus Les Éditions de Minuit, gegründet zu Zeiten der Résistance, später der Verlag der Autorinnen und Autorinnen des Nouveau Roman, aber etwa auch von Samuel Beckett, Marguerite Duras oder Claude Simon. Und die Anekdote, wie Marie Ndiaye zu den Éditions de Minuit und ihrem legendären Leiter Jérôme Lindau fand, der den Verlag von 1948 bis zu seinem Tod im Jahre 2001 geleitet hat, diese Anekdote verdient erzählt zu werden, so zurückhaltend im Preisgeben persönlicher Dinge die Autorin auch ist. Ich hatte, berichtet Marie Ndiaye, im Vorstadtgürtel von Paris lebend, keine Ahnung vom literarischen Leben, kannte weder Schriftsteller noch Verleger und schickte mein Manuskript eher zufällig an drei Verlage, darunter die Édition de Minuit.
J'avais envoyé mon manuscrit à trois éditeurs. Je n'avais aucune connaissance du milieu littéraire. Je ne connaissais personne, ni qui soit écrivain, ni qui travaille dans ce milieu. J'étais vraiment très ignorante de tout cela. Et un peu par hasard, je l'ai envoyé à trois éditeurs, dont les éditions de Minuit. Et Jérôme Lindon, qui en était donc le maître, a répondu dès le lendemain. Et il est venu effectivement m'attendre avec son contrat tout prêt à la sortie du lycée un samedi à midi. Et voilà, ça s'est effectivement passé comme ça. Ça, c'est une anecdote véridique, oui, et jolie.
Jérôme Lindon, die große Verlegerpersönlichkeit, so erzählt Marie Ndiaye, antwortete der verblüfften Lycéenne postwendend und brachte ihr den Verlagsvertrag persönlich am nächsten Samstagmittag vor die Schule. Eine wahre, eine hübsche Geschichte. Damit war die Karriere von Marie Ndiaye lanciert. Inzwischen sind rund ein Dutzend Prosabücher erschienen, dazu mehrere Theaterarbeiten. Und mit dem Stück Papa doit manger schaffte Marie Ndiaye vor knapp 10 Jahren sogar den Sprung ins feste Repertoire der Comédie Française, was keiner anderen Gegenwartsautorin vor ihr gelungen war. Für ihren inhaltlich so verstörenden wie literarisch großartigen Roman Rosi Karp über eine randständige junge Frau, die auf Guadeloupe im Elend versinkt, gewann sie im Jahr 2001 den Prix Femina. Die Autorin selbst hält Rosi Karp für ihr düsterstes Buch. Es spielt nicht im Regen der Normandie, sondern im gleißenden Sonnenlicht von Guadeloupe.
Oui, je pense que de tous mes romans, c'est sans doute le plus sombre, bien qu'il se passe dans une région de France qui, contrairement à la Normandie, pluvieuse est presque constamment ensoleillée, c'est-à-dire en Guadeloupe, mais les lieux ensoleillés ne sont pas les plus heureux. Et c'est un roman, oui, très, très sombre, je crois.
Rosi Karp, die sonnigsten Orte sind nicht die glücklichsten, meint Marie Ndiaye über ihren sehr dunklen Roman. Befragt nach der Entstehung solcher außerordentlicher Figuren und Geschichten, will sich die Autorin nicht mehr recht erinnern, und betont zugleich, sie sei nicht sicher, ob sie es damals wirklich gewusst habe. Vieles in ihren imaginären Universen komme aus dem Unbewussten.
D'où l'idée m'est venue de ce personnage, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas et je ne sais même pas d'ailleurs si je l'ai su à l'époque. C'est-à-dire, la manière dont les images viennent, dont les personnages se construisent dans l'imaginaire n'est pas toujours consciente. C'est même rarement le cas. Finalement, j'ai très souvent le plus grand mal à déterminer l'origine d'une histoire ou de la psychologie d'un personnage. Cela se fait aussi en dehors de mon contrôle et c'est très bien comme ça.
Oft ist auch für mich schwer zu bestimmen, erläutert Marindjai, woher die Psychologie einer Romanfigur, eine bestimmte Konstellation stammt. Es entzieht sich gewissermaßen meiner Kontrolle und das ist gut so. Umgekehrt befasst sich das Bewusstsein dann im Schreiben mit der Konstruktion, dem Handlungsknoten, der Kohärenz, der Schönheit, dem Gelingen des Ganzen.
La conscience, elle, s'occupe de la construction, s'occupe de l'intrigue, de la cohérence, s'occupe de faire un objet qui soit aussi beau que possible, et puis voilà.
Die handwerkliche Perfektion, eine Sprache von magischer Schönheit verbunden mit außerordentlicher Sensibilität und enorm intuitivem Umgang mit Einfällen und Stoffen, dies alles kennzeichnet das Schreiben der Marien Diay. Auch in einem literarischen Kleinod, das 2005 geschrieben, vergangenes Jahr auf Deutsch im Arche Verlag erschienen ist. Selbstporträt in Grün, Autoportrait en Vert. Das ist eine so raffinierte wie spielerische Auseinandersetzung der Autorin mit sich selbst, mit Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und Selbstdarstellung. Das Ganze verpackt in eine brillante Erzählung, unprätentiös erhellend. Ich habe dieses Buch so entworfen, erklärt mir die Autorin, wie ich denke, dass ein Maler ein Selbstporträt anpackt.
Je l'ai conçu comme l'autoportrait que ferait un peintre qui serait pas forcément absolument réaliste, c'est-à-dire que il se regarde dans le miroir et il essaye de représenter d'une manière sensible ce qu'il voit et ce qui compte ensuite dans le portrait n'est pas de reconnaître parfaitement tous les traits du visage, mais de reconnaître l'expression même du peintre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire que tout n'est pas exact, mais tout est vrai.
Es ist nicht alles exakt, aber alles wahr. So charakterisiert Marien Diay ihr luftig vertracktes Selbstporträt in Grün. Ich bin vorgegangen wie ein Maler, der nicht zwangsläufig realistisch operiert, der sich im Spiegel anschaut und dann subtil darzustellen versucht, was er sieht, wobei nicht zählt, ob er alle Gesichtszüge nachzeichnet, sondern wie er den wahrhaftigen Ausdruck des Malers erkennen lässt. Selbstporträt in Grün, ein bildmächtiger Text, der die fast geheimnisvoll eigenständige Arbeitsweise dieser Autorin erhält. Schreibt Marien Diay täglich? Oh nein, kommt die Antwort rasch. Es gibt in einem Jahr gewiss mehr Tage, wo ich nicht schreibe, als Schreibtage. Allerdings, wenn ich schreibe, dann regelmäßig. Wenn ich an einem Buch sitze, versuche ich dran zu bleiben. Außer sonntags.
Non, il y a dans une année, je pense, plus de jours où je n'écris pas que de jours où j'écris. Mais j'écris quand même régulièrement. C'est-à-dire que quand je travaille à un livre, il n'y a pas de longue période sans travail. Mais ce n'est pas tous les jours parce que aussi que j'ai vraiment des choses très importantes à faire. Le dimanche, en général, je n'écris pas. C'est un peu absurde parce que le dimanche, il n'y a rien de particulier, mais il y a cette atmosphère de dimanche qui rend paresseux, oui.
Der Sonntag schafft so eine schön faule Stimmung, da pflege ich nicht zu schreiben, gibt Marien Diay einen Blick in ihren Alltag. Wie verläuft der Schreibprozess? Schreibt sie langsam oder schnell, mehrere Fassungen, viele Fassungen? Eher langsam, antwortet die Autorin, und dabei überarbeite ich fast nichts. Wenn ein Satz oder eine Seite mal dasteht, geschieht sehr selten, dass sich bis zum Druck daran noch etwas ändert.
Je retravaille très peu ce que j'écris. Quand une page ou quand une phrase est faite, il est très rare qu'elle change jusqu'au moment où elle est publiée, cette page ou cette phrase. Je n'écris pas énormément à chaque séance, mais ce que j'écris reste en quelque sorte. Je n'y reviens pas. C'est ainsi que je pratique.
Ich schreibe nicht sehr viel pro Arbeitsgang, aber was mal dasteht, bleibt dann. Das ist meine Praxis, erläutert Marien Diay. Was hat Ihr Literaturverständnis geformt? Nun, die Basis bildeten die klassischen Romane, die man in der Schule behandelt. Zu meiner Zeit also vor allem Maupassant, Balzac, Flaubert, Proust.
À la base, oui, les romans qu'on étudie au collège et au lycée en France, c'est-à-dire à mon époque principalement Maupassant, Flaubert, Balzac, Proust. Et mais comme donc j'étais une grande lectrice, j'avais ma propre formation qui incluait le monde entier finalement, puisque j'ai lu très tôt les écrivains russes, américains, japonais et puis européens hors la France.
Als große Leseratte hat Marien Diay früh die Weltliteratur entdeckt. Russen, Amerikaner, Japaner und die nicht französisch schreibenden europäischen Autorinnen und Autoren. Auf die unvermeidliche Frage nach ihren Lieblingsschriftstellerinnen und Schriftsteller sagt Marien Diay, das habe sich im Laufe der Zeit verändert. Waren es in jungen Jahren die bis heute verehrten Marcel Proust oder Henry James, so sind ihr seit langem und bis heute die beiden amerikanischen Romanciers William Faulkner und Malcolm Lowry besonders nahe.
Mes auteurs de prédilection ont varié avec l'âge, c'est-à-dire que les auteurs que je préférais quand j'écrivais au début avant 20 ans, c'est-à-dire Proust ou James, je les aime et les admire encore infiniment aujourd'hui, mais ce ne sont plus des écrivains dont je me sens proche maintenant. Ce qui n'a jamais varié, c'est le sentiment de proximité avec William Faulkner et avec Malcolm Lowry, oui. Alors même que nos écritures respectives, je pense, sont très différentes et je n'ai rien de commun avec leurs univers, ce sont vraiment les deux auteurs que je relis. C'est-à-dire, il ne se passe pas une année sans que je les relise, ces deux-là.
Obwohl ihre Schreibweise und Themen völlig verschieden seien, vergehe kaum ein Jahr, ohne dass sie Faulkner und Lowry lese und wiederlese, versichert Marien Diay. Über den französischen Literaturbetrieb vermag sie kaum Auszug zu geben, wie sie beteuert. Ich weiß nicht, wie man heute in Paris lebt, das ist mir fremd.
Je ne sais pas exactement comment on vit maintenant à Paris. C'est un monde qui est étranger au mien. Je sais très bien comment on vit dans la province française et je crois maintenant bien savoir comment on vit à Berlin, mais à Paris, je ne sais pas très bien.
Ich weiß recht genau, wie man in der französischen Provinz oder jetzt wie man in Berlin lebt, aber kaum wie es in Paris zugeht, meint Marien Diay. Was ich an Berlin liebe, ist, in dieser enormen Metropole so zu leben, als wäre man in einem südfranzösischen Dorf.
J'aime à Berlin tout ce que les Français y aiment, c'est-à-dire cette faculté de vivre dans cette énorme ville, comme je vivais dans mon village du sud de la France aussi. Il y a cette quiétude, cette lenteur qu'on ne trouve pas, il me semble, dans les grandes villes de France. Mais j'aime aussi vivre à l'étranger. J'aime me sentir étrangère là où je vis. Je trouve ça intéressant et
inspirant pour
oui.
Ich liebe es, in der Fremde zu leben, mich dort, wo ich lebe, fremd zu fühlen. Das inspiriert, unterstreicht Marien Diay, welche weiter an Berlin die Ruhe und Langsamkeit schätzt, die es in den Großstädten Frankreichs so nicht gäbe. So spaziert sie fast täglich mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Jean-Yves Sandré, in einem der vielen Parks oder an einem Seeufer. Die Kinder sind inzwischen fast Flücke. Lorraine studiert Architektur in Berlin, Silvère Jura in Paris, nur der Jüngste, Romaric, geht noch ins Gymnasium. Nun, um darauf zurückzukommen, nun, da Sarkozy abgewählt ist, entfiele ja eigentlich der Grund zur Niederlassung in Berlin. Doch wie erwähnt, ist eine Rückkehr kein Thema. Ich fühle mich sehr glücklich, dass Frankreich einen neuen Präsidenten hat, beteuert Marien Diay. Doch nach mehr als 5 Jahren fühle ich mich doch etwas weit weg von den französischen Verhältnissen, obwohl ich jeden Sommer in Frankreich bin.
Je suis vraiment extrêmement heureuse qu'il y ait un nouveau gouvernement et un président neuf. Maintenant que je vis à Berlin depuis plus de 5 ans, bien sûr que je suis de très près ce qui se passe en France et je passe en France pratiquement tout l'été. Malgré tout, je me sens quand même un petit peu loin aussi maintenant de ce qu'il s'y passe très concrètement dans la vie de tous les jours, puisque je n'ai plus cette expérience de la quotidienneté en France. C'est un peu étrange, mais voilà, c'est comme ça.
Marin Diay wird immer frankophon bleiben, nie bilingue werden, erklärt sie. Aber die alltäglichen Erfahrungen in Frankreich, die habe ich nicht mehr. Etwas seltsam, aber so ist es nun. Ich frage weiter, wie hat sich der Literaturbetrieb, zu dem Sie seit über 25 Jahren zwangsläufig gehört, wie hat der sich nach Ihrer Beobachtung gewandelt? Am meisten verändert, so die Autorin, hat sich der brutale Konkurrenzkampf zwischen den Verlagen, die um Aufmerksamkeit für ihre Bücher in Medien und Öffentlichkeit dringen, angesichts der schieren Masse alljährlicher Neuerscheinungen.
Ce qui a changé le plus, bien sûr, c'est la masse des livres édités chaque année en France et donc la concurrence brutale qui se livre nécessairement dans les maisons d'édition pour que les livres réussissent à avoir des critiques, etc. Ce qui a changé aussi, bien sûr, c'est la médiatisation des écrivains qui n'était pas aussi grande à l'époque où j'ai commencé.
Stark zugenommen hat auch die Mediatisierung der Schreibenden, erläutert Marin Diay. Das war, als ich anfing, nicht so. Und verändert hat sich auch, dass der Verkaufserfolg eines Titels sogar im Feuilleton betont wird.
Ce qui a changé aussi, c'est la manière dont on met énormément en avant. Maintenant, je trouve le succès d'un livre que beaucoup de critiques aujourd'hui en France commencent leur article ou leur discours en parlant du nombre de ventes d'un livre, par exemple. Alors que quand j'ai commencé il y a 27 ou 28 ans, c'était une chose qui ne se faisait pas, qui était même un peu indécente en quelque sorte.
Früher hätte man es für indezent gehalten, die Verkaufszahlen in einer Rezension zu thematisieren, sagt Marin Diay. Heute beginnen viele Kritiker ihre Beiträge mit diesem quantitativen Fakt. Wer das tut, fügt die Autorin hinzu, erweckt den Eindruck, ein Buch sei gut, bloß weil es verkauft wird, meint sie kritisch.
On a l'impression que si le nombre important d'exemplaires vendus d'un livre est mis en avant, c'est comme si le livre était bon.
Als wäre die Verkaufszahl ein literarisches Qualitätssiegel. Marin Diay zu den Auswüchsen von Ökonomisierung und Kommerzialisierung, nicht nur in Frankreichs Literaturbetrieb. Sie hören die Passage 2 heute mit der Schriftstellerin Marin Diay. Und der letzte Teil unseres in Berlin geführten Gesprächs gilt ihrem 2009 erschienenen Meisterwerk Trois femmes puissantes, drei starke Frauen. Das ist literarisch hinreißend und es hat die ungeteilte Anerkennung von Kritik und Publikum gefunden. Und auch die 2010 erschienene deutsche Übersetzung fand eine enorme Resonanz. Die Autorin wurde zusammen mit der Übersetzerin Claudia Karlscheuer als herausragende Vertreterin einer Weltliteratur jenseits von Migration und Exil mit dem Internationalen Literaturpreis des Berliner Hauses der Kulturen prämiert. Drei starke Frauen ist kein Roman im strikten Sinn. Es sind drei Geschichten von drei Schicksalen, zusammengehalten durch die Sprache, die Stimmung, das Thema und auch durch eine Figur, welche in den ersten beiden Teilen am Rande auftaucht und im dritten dann im Zentrum steht. Woher kam die Idee zu diesem Buch? Wiederum zeigt sich die Autorin bescheiden. Das habe sich wie von außen eingestellt.
Ça s'est trouvé en dehors de moi, je crois. Il n'y a pas eu, au moment où j'écrivais ce livre, de conscience véritable que c'était très différent du reste ou que c'était un pas plus grand. Je pense que c'est simplement l'effet de la maturité, finalement.
Auf die Effekte ihrer gewachsenen Erfahrung und Reife führt Marin Diay die außerordentliche Qualität von drei starke Frauen zurück. Sie habe selbst das nicht bewusst als besonders großen Schritt oder sehr verschieden von früheren Büchern erlebt. Nun, wovon erzählt der Roman? Der erste Teil zeigt Nora, eine Anwältin, aus Paris nach Senegal gerufen durch einen Brief ihres Vaters, einem finsteren Tyrannen, der Jahre zuvor Frau und Tochter in Frankreich verlassen und Noras sechsjährigen Bruder Sonny entführt hatte nach Afrika, wo er hoffte, mit einer Feriensiedlung reich zu werden. Jetzt wird dieser Junge, Sonny, beschuldigt, seine Stiefmutter ermordet zu haben, und um ihn herauszuhauen, hat der heruntergekommene Vater Nora kommen lassen. In einer hochaufgeladenen Sprache zeigt Marin Diay das verwirrende Ambiente mit dem fürchterlichen, verbrecherischen Vater, Doch Nora wird durch die fast unwirkliche, magisch eingefärbte Welt, in die sie eindringt, selbst verunsichert und verliert zunehmend den Bezug zu ihrer in Paris zurückgelassenen Familie. Sie will den Bruder retten, ihn befreien von den Dämonen und alten Traumata. Dabei wirkt der verkommene Vater wie ein plumper Vogel mit gebrochenen Flügeln, der seine Tage in den Ästen eines eindrücklichen Flammenbaumes verbringt. Er wird zum Katalysator ihrer Erinnerung.
Oui, ce père est devenu une sorte d'homme-oiseau qui niche dans le flamboyant, cet arbre à la floraison extraordinaire. Et à son contact, Nora va se rendre compte qu'elle avait oublié beaucoup de choses de ses propres actions, de ses propres déplacements, toutes choses qu'elle avait refoulées, et on pourrait dire si c'était psychanalytique.
Nora wird im Kontakt mit dem zerfallenden Vater gewahr, was sie selbst alles vergessen und psychoanalytisch gesprochen verdrängt hat. Und sie kommt sich selbst beinahe abhanden, erläutert Marion Diay. Dies alles ist in einer berückenden, leuchtenden Sprache geschrieben, vibrierend, verführerisch, auch verstörend, mit Wiederholungen und Spiegelungen, mit einer hohen Musikalität. Die starke Frau im zweiten Teil ist eine Abwesende. Die Afrikanerin Fanta sieht man im Buch ausschließlich durch die Augen ihres Mannes Rudi. Er hat sie in Dakar kennengelernt, musste dann aber seine Stelle aufgeben und hat sie nach Frankreich in die Provinz mitgenommen, wo sie sich schrecklich langweilt, dahinschleppt, ja fast umkommt.
Elle est absente, on la voit uniquement par les yeux de son mari. Elle s'appelle Fanta et c'est une Africaine, elle est mariée à un Français. Rudi, ils se sont rencontrés à Dakar et ils vivent maintenant dans la province française où elle se morfond, où elle languit, où elle se meurt presque d'une certaine façon. Et lui souffre de cette situation qu'il a provoquée et il se débat pour essayer de les en sortir.
Rudi müht sich verzweifelt ab, die elende Lage, die er selbst verschuldet hat, aber unter der er leidet, zu verändern. Er ist ein Versager, der auch seine letzte Stelle vergeigt und der, nachdem er in der Wut Fanta nach Afrika verwünscht hat, auch seiner Existenz und jeglicher Selbstachtung verlustig geht. Eine deprimierende Studie über Depravierung. Das Herzstück von Drei starke Frauen ist fraglos der dritte Teil über Kadidemba, die schon in den ersten beiden Geschichten kurze, namenlose Auftritte hat. Kadidemba, erläutert Marion Diay, ist von sämtlichen Figuren meiner Bücher, seit ich schreibe, diejenige, die bezüglich Lebensweise, sozialer Situation, Nationalität und Schicksal am weitesten von mir weg ist.
Kadidemba ist celui de mes personnages, je crois, même si je reprends tous mes livres depuis 27 ou 28 ans, celui de mes personnages qui m'est le plus éloigné par la vie, la condition sociale, la nationalité, le destin.
Eine unvergessliche Figur, diese Kadidemba. Sie ist eine junge afrikanische Witwe. Ihr liebenswürdiger Mann, mit dem sie einen Laden führte, ist plötzlich verstorben. Und da sie keine Kinder bekommen hat, gilt sie als arm und unnütz. Die Schwiegerfamilie schickt sie darum nach Europa, damit sie von dort Geld heimbringt. Kadidemba, deren Stärke sich im Pochen auf ihre Individualität aller Widrigkeiten zum Trotz sieht, Kadidemba macht sich auf den Weg zum Mittelmeer. Sie wird von Schleppern ausgenützt, zur Prostitution gezwungen, schwer verletzt und schließlich kommt sie doch in einem Lager an der Grenze zum spanischen Territorium an. Aber sie stirbt beim Versuch, den Grenzzaun zu überklettern. Es ist eine emblematische Figur für alle jene Geopferten, die versuchen, aus dem Elend zu flüchten, um in Europa Glück und Wohlstand zu suchen, wie Marion Diay erläutert.
C'est un personnage en quelque sorte emblématique de toute cette population sacrifiée qui tente de fuir les pays pauvres vers une Europe hypothétiquement source de bonheur et d'enrichissement.
Verstörend eindringlich zeichnet Marion Diay das Schicksal der Kadidemba, stellvertretend für Tausende. Wobei die Autorin unterstreicht, dass sie zeigen wollte, wie diese Menschen, die Kadidemba repräsentiert, zwar Opfer sind, die unmenschliches Leid erfahren, zugleich aber auch Heldinnen und Helden.
J'ai voulu montrer à quel point finalement ces gens qui sont représentés comme des victimes, ce sont certes des victimes, mais ce sont aussi des héros, c'est-à-dire qu'ils traversent pour réussir à migrer des épreuves et des souffrances dont même quand on lit toutes sortes de récits, on a du mal à se faire une idée exacte, tant c'est terrible. Et ces gens qui réussissent à vivre de telles épreuves et qui réussissent même parfois à y survivre, oui, je trouve que ce sont de véritables héros des temps modernes. Ce sont des Ulysse, véritablement contemporains.
Es sind zeitgenössische Odysseus-Figuren, wahre Vorbilder, Helden, die alle schreckliche Unbill auf sich nehmen, um zu überleben und vielleicht ein besseres Leben zu finden. So erläutert Marian Diay ihre Konzeption der faszinierenden Hauptfigur des letzten Teils ihres Romans »Drei starke Frauen«. Kadidemba hat einen wahren Passionsweg zu durchlaufen, ehe sie im Tod beinahe Trost oder doch ein Stückchen Freiheit findet. Dieser Passionsweg war mir beim Schreiben noch gar nicht so klar, bekennt Marian Diay. Ich habe es erst hinterher realisiert. Es ist die meisterhafte literarische Gestaltung, die politische Sensibilität und ästhetische Genauigkeit, welche einem diese Frau existenziell nahe bringen, als Mensch, der unverdrossen seine Individualität als unteilbar, kostbar und einzigartig verteidigt. Die große Herausforderung, berichtet Marian Diay weiter, die große Herausforderung war tatsächlich, dem Lesenden diese Figur nahe zu bringen. Sie, die zu Beginn auch mir ziemlich fremd war und der ich im Schreiben ganz nahe zu kommen versucht habe.
Le grand défi, effectivement, était donc de rendre proche du lecteur le personnage de cette femme qui, moi, m'était étranger. Mais bien sûr, elle m'était étrangère au départ et quand je me suis mise à écrire sur ses pensées les plus intimes. Elle m'est devenue aussi proche que si nous avions eu la même vie. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, je crois, malgré toutes les différences culturelles, sociales, d'éducation, de chance, etc. Réussir à rendre proche des lecteurs qui, eux-mêmes, évidemment, dans leur immense majorité, n'ont rien à voir avec elle, puisque les personnages comme Kadidemba n'ont pas accès à la littérature, de toute façon. Donc, tout lecteur de ce récit, a priori, est étranger à une figure comme Kadidemba.
Jedem Leser dieser Erzählung ist ein Schicksal und eine Figur wie Kadidemba zunächst fremd, unvertraut, meint Marian Diay. Das ist die Chance der Literatur, ganz Entlegenes sichtbar und verständlich zu machen. Und in diesem Fall, der poetisch die unversichtbare Würde des Menschen einklagt, im Falle Kadidembas hat die Autorin es gewagt, ihre Protagonistin als unzweideutig gut und menschlich zu gestalten. Bei einer Figur wie ihr war es mir quasi moralisch unmöglich, die dunklen Seiten, die jeder Mensch auch hat, darzustellen, sagt Marian Diay.
C'est-à-dire qu'avec un personnage comme celui de Kadidemba, il m'était en quelque sorte moralement impossible de montrer aussi chez elle la part plus sombre. C'est-à-dire que tout être humain est rarement purement bon, je pense. Mais pour ce personnage, il n'y avait pas la place pour les ambiguïtés. En quelque sorte, il était important qu'elle soit essentiellement, oui, aimable au sens premier du terme, qu'on ait envie de l'aimer, afin que l'héroïsme de son entreprise ressorte de manière plus frappante encore.
Bei Kadidemba, so Marian Diay, waren keine Zweideutigkeiten möglich. Sie muss eine liebenswerte Person sein, das heißt, man muss sie lieben wollen, damit das Heroische ihres Unterfangens noch deutlicher hervortritt. Kadidemba ist wesentlich eine gute, menschliche Figur, auch eigen und widerständig. Indes, betont Marian Diay mit Nachdruck, kann es stets auch die Aufgabe der Literatur sein, das Schlechte zu zeigen. Worauf es ankommt, ist, wie man es anpackt. Es gehört zur Literatur, sämtliche Facetten der menschlichen Natur darzustellen.
Le personnage de Kadidemba est un personnage essentiellement bon et humain, mais la tâche de la littérature peut être tout aussi bien de montrer le mal qu'il y a chez certaines personnes. Donc ce qui est merveilleux avec la littérature, c'est que ce qui compte, c'est la manière dont on s'y prend, mais il est bien aussi de montrer toutes les facettes de l'humanité. Et dans ces facettes, il y a aussi tout le contraire de ce que représente Kadidemba. Il y a aussi le cynisme, l'ambition, la cruauté, etc. Et c'est aussi une des tâches de la littérature de montrer cela, je pense.
Es gibt Zynismus, Ehrgeiz, Grausamkeit, also genau das Gegenteil einer Kadidemba. Und auch dies zu zeigen, ist Aufgabe der Literatur, ist Marin Diay am Ende unseres Gesprächs überzeugt. Zuletzt habe ich die Autorin gefragt, was sie denn noch gerne schreiben würde. Die Antwort kommt prompt und zugleich mit dem für diese einzigartige Autorin typischen Understatement. Ich würde sehr gern, sagt Marin Diay, wenn ich dazu fähig wäre, aber das weiß ich nicht, ich möchte gerne ein großes Fresko schreiben, was die Entwicklung eines ganzen Jahrhunderts oder doch eines halben erzählen würde.
J'aimerais être capable, mais je ne suis pas sûr de l'être, d'écrire une fresque, c'est-à-dire qui raconterait l'évolution de la société sur, je ne sais pas, un siècle ou un demi. En tout cas, ces livres fresques que j'aime tant lire et qui sont rarement, je trouve, par exemple, ce qu'a fait Balzac. Mais j'aime lire des romans qui relèvent pas, et c'est ça, je trouve, leur défaut, de la littérature qui relève trop souvent du divertissement. Et j'aimerais réussir justement à mêler divertissement et littérature, mais de manière prolongée.
Ein langes Gesellschafts- und Geschichtsfresko möchte Marin Diay gerne schreiben, so wie sie sie selbst gerne liest und selten findet, etwa bei Balzac. Ohne aber dabei in die Unterhaltungsliteratur zu kippen, wie es bei solchen Unternehmen oft geschieht. Ich möchte es schaffen, Unterhaltung und Literatur über eine längere Strecke miteinander zu verschmelzen, skizziert Marin Diay am Schluss unseres höchst anregenden Gesprächs ihre künftigen Ziele. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass dieser außergewöhnlichen Autorin mit ihrer ganz unverwechselbaren Tonalität, ihrer magischen Einbildungs- und Sprachkraft auch ein solches Fresko-Projekt gelingen wird. Am Ende dieser Passage 2 mit Marin Diay soll nochmals eine literarische Lesung stehen. Sie stammt aus den letzten Seiten von Drei starke Frauen, wo Kadidemba nach ihrer endlosen Odyssee, physisch verletzt und psychisch versehrt, das Unmögliche doch versucht und mit ihrer Leiter zum Zaun aufbricht, jenseits dessen die Freiheit winkt. Die Autorin erläutert zuerst kurz die Situation und beginnt die Lesung auf Französisch, danach liest Isabelle Minke Deutsch.
Le passage que je vais lire est la fin du récit de Kadidemba. Elle tente avec d'autres candidats à l'émigration de franchir le grillage qui sépare la zone arabe de la zone espagnole au Maroc. C'est la nuit donc. Elle portait comme les autres son échelle et celle-ci, quoique légère, lui paraissait plus lourde qu'elle-même, absurdement comme se font lourdes parfois les choses rêvées. Et cependant, elle avançait claudiquante et non moins rapide que ses compagnons, sentant cogner son cœur énorme dans la minuscule cage d'os de sa poitrine fragile, brûlante. Ils marchèrent longtemps, silencieux, à travers la forêt, puis des terrains empierrés, où Kadi plusieurs fois tituba et tomba, et elle se releva et reprit sa place dans le groupe, elle qui se sentait n'être qu'un infime déplacement d'air, qu'une subtilité glaciale de l'atmosphère.
Wie die anderen trug sie ihre Leiter. Und diese, so leicht sie auch war, kam ihr schwerer vor als sie selbst. Auf absurde Weise, so wie im Traum Dinge manchmal bleischwer werden. Und dennoch kam sie voran, hinkend und nicht weniger schnell als ihre Gefährten. Und spürte in dem winzigen Knochenkäfig ihrer zarten, brennenden Brust das Pochen ihres riesigen Herzens. Sie liefen lange, schweigend, erst durch den Wald, dann über steiniges Gelände, wo Kadi mehrmals strauchelte und hinfiel, dann stand sie wieder auf und nahm ihren Platz in der Gruppe wieder ein, sie, die sich fühlte, als wäre sie nicht mehr als eine kaum merkliche Luftbewegung, ein eisiger Hauch in der Atmosphäre. Ihr war so kalt, sie war durch und durch so kalt. Endlich erreichten sie eine menschenleere Zone, beleuchtet von weißem Scheinwerferlicht, das gleiste wie glühender Mondschein. Und Caddy erblickte den Zaun, von dem sie alle redeten. Hunde begannen zu heulen, als sie weiter vorangingen. Am Himmel knallte es und Caddy hörte, sie schießen in die Luft, geschrien von einer Stimme, die vor Angst schrill wankend klang, und dann, vielleicht von derselben Stimme, den vereinbarten Ruf, ein einziges Wort, und alle begannen vorwärts zu rennen. Auch sie rannte, den Mund weit offen, doch unfähig einzuatmen, die Augen starr, die Kehle zugeschnürt. Da war schon der Zaun, sie lehnte ihre Leiter daran und Sprosse um Sprosse stieg sie hinauf, bis sie die letzte Stufe erreicht und sich an das Gitter klammerte. Und sie hörte um sich herum die Kugeln knallen und Schreie vor Schmerz und Schrecken, ohne zu wissen, ob sie ebenfalls schrie oder ob es das Hämmern des Blutes in ihrem Schädel war, das sie in diese anhaltende Klage einhüllte. Sie wollte noch höher klettern und erinnerte sich, dass ein Junge ihr gesagt hatte, man dürfe niemals, niemals aufhören, höher zu steigen, ehe man ganz oben am Zaun angelangt war. Doch der Stacheldraht zerfetzte die Haut ihrer Hände und Füße und sie konnte sich jetzt schreien hören und das Blut über ihre Arme, ihre Schultern laufen fühlen, während sie sich weiter sagte, niemals aufhören, höher zu steigen, niemals. Sie sagte sich diese Worte weiter vor, ohne sie zu verstehen, und dann gab sie auf, ließ los, fiel sanft nach hinten und dachte dabei, es sei sicher das Wesen von Caddy Demba, weniger als ein Hauch, eine winzige Luftbewegung, nicht auf der Erde zu landen, sondern in der Schwebe zu bleiben, ewig, kostbar, zu flüchtig, um je zu zerschellen in der blendenden, eisigen Helle der Scheinwerfer. Das bin ich, Caddy Demba, dachte sie noch in dem Augenblick, da ihr Schädel auf dem Boden aufschlug und sie mit weit geöffneten Augen hoch über dem Zaun einen Vogel mit langen grauen Flügeln ruhig kreisen sah. Das bin ich, Caddy Demba, dachte sie im Schwindel dieser Offenbarung, wissend, dass sie dieser Vogel war und dass der Vogel es wusste.
Aveuglante et glaciale des projecteurs. C'est moi, Caddy Demba, songeait-elle encore à l'instant où son crâne heurta le sol et où, les yeux grands ouverts, elle voyait planer lentement par-dessus le grillage un oiseau aux longues ailes grises. C'est moi, c'est Caddy Demba, songea-t-elle dans l'éblouissement de cette révélation, sachant quel était cet oiseau et que l'oiseau le savait.
Das war die Passage 2 mit Marie Ndiaye, der französischen Schriftstellerin in Berlin. Am Ende ihres Gesprächs mit Literaturredaktor Hans-Ulrich Probst las die Autorin und Isabel Menke auf Deutsch aus der Schlusspassage ihres mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Romans Trois Femmes Puissantes, drei starke Frauen. Deutsch erschien bei Suhrkamp. Das Selbstporträt in Grün gibt's auf Deutsch im Arche Verlag. Weitere Informationen zu dieser Sendung finden Sie online auf unserer Website.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.